Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Weihnachtsfest schon fertig? Schon alles erledigt, durchgeguckt? Also, ich schreibe ja keine Weihnachtspost aus Glaubensgründen. Kann ich kurz erklären? Also, ich glaube, dass meine Motivation höchstens ein oder zwei Jahre reicht dafür, an alle zu schreiben. Und dann vergesse ich irgendwen und dann ist irgendwer sauer und beleidigt. Also habe ich vor vielen Jahren entschieden, dass ich aus diesen Glaubensgründen keine Weihnachtskarten schreibe. Wir haben ja sowieso mit unserer Kommunikation so eine Weihnachtskarte. Also wenn sie jetzt vom Möbelhaus kommt, so, keine Ahnung, oder vom Autohaus, dann weiß ich, denen geht es eigentlich nicht darum, mir frohe Weihnachten zu wünschen, sondern die wünschen sich selber, dass ich nächstes Jahr zu ihnen komme und wieder mein Geld bei ihnen lasse, ja. Das durchblickt man ja relativ schnell. Aber wir haben so unsere Abstufungen. Ja, wenn uns einer zum Geburtstag oder so eine SMS schreibt, da finden wir das schön und sagen, oh, der hat an uns gedacht, das ist cool. So. Wenn er uns dann aber eine E-Mail schreibt, dann ist das schon noch mal ein bisschen besser. Da hat er sich an den Computer gesetzt, hat richtig und so auf der Tastatur geschrieben, hat das nicht nur reingesprochen, wie auch immer. Oder wenn uns einer eine Geburtstagskarte schickt, das ist noch eine Runde besser. Da hat er sich hingesetzt, hat noch mal 45 Pfennig, nee, wie heißt das, Cent draufgeklebt und so. Auch gut. Oder ein Brief. Wer schreibt heute noch Briefe? Also wenn ich einen Brief kriegen würde zum Geburtstag, wow, da würde ich mich ja richtig gebauchpinselt, ganz geehrt fühlen. Oder ein Päckchen. Das Allerbeste ist, wenn einer bei mir vorbeikommt, um mir zu gratulieren, oder? Das ist das Allerbeste. Das ist besser als SMS und E-Mail und so. Wenn einer vorbeikommt und mir sein Geschenk bringt. Also er muss dann auch wieder gehen irgendwann, ja, nicht, also egal. Aber heute geht es in unserer Predigt und in unserem Predigttext darum, dass Gott schon immer die Kommunikation gesucht hat zu uns. Wir sind daraufhin geschaffen, sagt die Bibel in den ersten Seiten der Bibel, wir sind daraufhin geschaffen, ein Ebenbild, ein Gegenüber von Gott zu sein. Ich lese also aus dem Hebräerbrief Kapitel 1 den ersten Vers, wer mitlesen will. Gott hat schon früher vielfach und auf vielerlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten. Erstens also, Gott redet. Gott redet. Er will den Kontakt. Gott redet, er will gehört, er will erkannt und er will erlebt werden. Und darum lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und das Erste, wo Gott redet, ist seine Schöpfung. Und er redet durch alle Dinge in der Schöpfung. Er redet im Pfeifen und Keuchen und Knacken des Sturmes. Und er redet in der Stille des Schneefalls. Er redet in Dürre und in Regen. Er redet im Duft einer Rose, die so wunderbar riecht und manchmal einen ganzen Raum erfüllt. Und er redet im widerlichen Gestank der Aasblume, die so faszinierend ist, dass sie mit ihrem Gestank einfach ihr Überleben sichert. Er redet in der Größe eines Elefanten, in der Schärfe eines Zahnes, eines Krokodils, in der Zartheit eines Marienkäfers, in der Nervigkeit einer Mücke. Er redet in der Schönheit des Paradiesvogels und in der wirklich abgrundtiefen Hässlichkeit eines Tintenfischs. Und wir sehen, wenn wir sehen und wir staunen über die Vielfalt und merken, dass in seinen Augen Vielfalt Reichtum ist. Vielfalt ist Reichtum und das gilt auch unter Menschen. Tiere machen das nicht, ja. Es gibt eine so unendliche Vielfalt und das ist das Wunderbare an der Schöpfung. Wie furchtbar wäre das? Es würde auf der ganzen Welt nur ein einziges Säugetier, nämlich Elefanten geben. Das möchte ich mal sehen zu Hause, wenn die alle ihren Schoßelefanten zu Hause haben. Ja, wir haben eine Welt voller Vielfalt, nur wir Menschen. Wir denken immer, wir müssten uns an irgendwelchen Idealen messen und müssten alle gleich aussehen. Gleich groß, gleich schlank, gleiche Haare, ja. Gleiche Haut. Vielfalt ist Reichtum. Das lernst du schon, wenn du auf die Schöpfung guckst. Er hat geredet zu seinem Volk Israel, sagt der Hebräerbrief, durch die Propheten. Da redet er durch Mose, der das Volk aus der Knechtschaft hinausführt in die Freiheit und der ihnen Gebote gibt von Gott, Gebote für ihr Leben, mit denen sie leben können, die das Leben gut ordnen Gottes gute Gebote. Und er redet durch Nathan, den Propheten, der den Mut hat, einem König die Stirn zu bieten und zu sagen, das war Mist, was du gemacht hast, David. So groß wie du bist, das sage ich dir, das war falsch. Und er redet durch Jeremia, der mal deutlich macht, dass allzu frommer Eifer manchmal das Gegenteil von Glauben sein kann. Er redet zu seinem Volk Israel. Und daran siehst du, dass Gott treu ist. Er redet zu Israel über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Und manchmal wollen Christen die besseren Juden sein. Ja, das ist auch fatal. Aber ich erzähle euch mal, als Jesus, der kleine Jesus, 40 Tage alt ist, da wird er nach Jerusalem gebracht von seinen Eltern. Die waren nämlich fromm und die haben ihren ersten Sohn gekriegt. Und dann hieß es, also der musste jetzt vor dem Herrn dargestellt werden. So haben die das genannt, haben das Baby genommen, haben ein Opfer mitgenommen. Das war für arme Leute, waren das 2 Tauben. Mehr hatten die beiden auch nicht, waren ja nicht so reich, Maria und Josef. Und gingen nach Jerusalem, um Jesus dort dem Herrn zu zeigen und zu sagen, Herr, wir danken dir für unseren ersten Sohn. Und dann kommen sie da an und begegnen einem tatteralten Greis. Simeon heißt er. Der steht auf den Stufen des Tempels. Und er guckt dieses Kind an und da wird sein Gesicht 20 Jahre jünger und seine Augen fangen an zu glänzen. Und er reckt die Arme nach oben und sagt, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben deinen Retter gesehen, Herr. Und dann sagt er, den du allen Völkern bereitet hast, er ist das Licht, das die Völker erleuchtet, damit man dein Volk Israel preist. Es ist eine große Gnade, dass wir dazugekommen sind durch Jesus zu diesem Gottesvolk. Aber darum gehört die Christenheit immer an die Seite der Juden. Antisemitismus ist etwas, was mit dem Christentum überhaupt nicht zusammengeht. Wer die Juden ablehnt, bei aller berechtigter Kritik gegen die Politik des Staates Israel, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wer die Juden ablehnt, lehnt den Juden Jesus ab. Und dann sagt unser Text atemberaubende Dinge über dieses Kind im Stall, über dieses Kind in der Krippe. Zweitens, weißt du, wen du vor dir hast? Er schreibt, zuletzt in diesen Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn. Den hat er eingesetzt zum Erben über alles. Durch den hat er auch die Welt gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Gott redet durch die Geburt dieses Kindes. Lass Taten sprechen, sagen wir manchmal. Ja, Taten sagen mehr als Worte. Ha, lass Blumen sprechen und so weiter oder Mülleimer. Ja, das ist ja wirklich was Tolles, oder? Also wenn du, keine Ahnung, hast du so ein Kind, so einen Teenager und der räumt seine Wäsche ohne Aufforderung, seine Dreckschlüpper, selber in den Wäschepuff. Da denkst du, das gibt's nicht. Der liebt mich wirklich, ja? Also als Frau oder keine Ahnung. Du hast irgendwas zu arbeiten, kommt dein Sohn vorbei, sagt, kann ich dir helfen, Papa? Da denkst du, das sagt mehr als 1000 Wörter. Oder du hast für deine Partnerin, für deinen Partner mehr als ein Wort. Und das ist manchmal hilfreicher und manchmal manchmal ist zu schweigen auch das schönere Wort als zu reden, auch in der Partnerschaft. Also, Gott redet durch Taten, Gott redet durch diese Geburt zu uns. Und gegen allen Kitsch und gegen alle Öko-Klischees, die so an diesem Stall von Bethlehem hängen, ja, Freiluftgeburt, alles klasse. Und dann gibt es auf manchen Bildern, da sieht Maria aus wie so eine Königin. Und da stehen die Engel da standen keine Engel, da standen Ochse und Esel und weiter nichts und da hat es gestunken. Dort wird Gottes Sohn geboren. Und wir sollten das Staunen nicht verlernen darüber, dass Gott in den Alltag hineinkommt. Dieses Kind, sagt der Hebräerbrief, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Es ist diese unglaubliche Alltäglichkeit Gottes in der Welt, die uns erwischen soll und will zu Weihnachten. Gott ist nicht im Jenseits. Er ist nicht in fernen Gedanken und auch nicht in tiefen theologischen Debatten oder philosophischen Abgründen. Er ist hier in unserer Mitte, da wo Menschen sich treffen, in seinem Namen, da ist er. Und er ist hier in seinem Wort. Er ist nicht weit weg. Und man muss nicht Theologie studieren, um ihm zu begegnen in diesem Wort. Man muss es nur lesen. Und man muss nur das Herz aufmachen, dann hört man ihn auch. Es ist die unglaubliche Diesseitigkeit. Gott ist weltlich. Davon redet Weihnachten. Gott ist weltlich. Und als Kind in der Krippe wird er schließlich der Mann wird, von dem die Evangelien erzählen. Er wird der, der mit den Sündern und mit den Gerechten zusammen ist, mit den Frommen und mit den Gottlosen. Er wird der, der die Verlorenen sucht und der die Sünder annimmt. Und der die Selbstgerechten der Heuchelei überführt und der die Kinder den Eltern zum Vorbild hinstellt. Die Kinder den Eltern, habe ich das gesagt? Andersrum habe ich es gesagt, ja. Nee, also die Kinder und sagt, guck mal hin, so müsst ihr werden wie die Kinder, so sollt ihr vertrauen, ihr Erwachsenen. Und der selbst dem Toten und dem Kreuz nicht ausweicht aus Liebe. So ist Gott. Das sagt der Hebräerbrief, er ist das Ebenbild des Wesens Gottes, so ist Gott. Wie wir es an Jesus sehen. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Das ist ja so ein Satz, den kann man so doppelt hören, ja? Also wir haben den früher oft, heute ist das ja in der Schule nicht mehr ganz so, aber früher war das oft so, ja. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast, du Balk? Ja, ich bin der und der, ja. Ja, oder Oma, Opa, Eltern, keine Ahnung. Also der Satz kann ganz klein machen. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Ich bin groß und du bist winzig. Und du hast gefälligst zu mir aufzusehen. Man kann den Satz aber ja auch ganz anders hören. Weißt du, wer eben da war und uns ein Weihnachtsgeschenk vorbeigebracht hat? Frank-Walter Steinmeier war eben an der Tür. Hat sein Weihnachtsgeschenk. Ja, da wundert ihr euch alle und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber dass der Herr des Himmels kommt und uns besucht und an deiner Tür steht und klopft und sagt, hast du Zeit für mich, hast du Raum für mich? Das lässt uns kalt, weil wir es so gewöhnt sind. Und das kann so groß machen, wenn ich weiß, Steinmeier steht vor der Tür und ist extra nach Elbingerode gekommen, um mir zu Weihnachten alles Gute zu wünschen. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Wer da kommt? Wer dir so nahe kommen will? Wer dir begegnet? So ist der Satz gemeint. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Da heißt es im Hebräerbrief, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist auch im Griechischen eine Herausforderung. Ja? Bis dahin geht nämlich im griechischen Text ist das Ganze ein Satz. Vom Anfang, was ich als ersten Vers gelesen habe, bis jetzt ein Satz. Wer das im Examen kriegt in der Theologie, der kann auch gleich nach Hause gehen und spart ein bisschen Tinte. Ja, das kriegst du nicht übersetzt so zeitig. Jedenfalls ist es schwer zu verstehen. Was der Brief aber sagt, ist dreierlei. Er sagt, er trägt uns, er vergibt uns und er vertritt uns. Also Jesus trägt uns. Das haben Menschen erlebt. Erlebt in ihrem Leben, haben seine Hand gespürt, manchmal auf ihnen und auf sich, aber immer auch unter sich. Die Gemeinde hat seine Treue erlebt. Was hat Gott ausgehalten in der Geschichte seiner Gemeinde, ihr Lieben? Über die Jahrtausende mit furchtbarster Korruption und schrecklichen Irrwegen, denen die Kirche gegangen ist, angefangen im Mittelalter über Inquisitionen und Waffensegnungen und deutsche Christen, Nazis, die sich hingestellt haben, noch vor nicht mal 100 Jahren. Und Gott ist ihr treu geblieben. Und Menschen haben Führung erlebt, sein Tragen, seine Hand in Zeiten großer Unsicherheit. Und Menschen haben neue Kraft gefunden bei ihm und an seiner Hand und Geduld, Sachen auszuhalten. Es gibt so viel Gutes gegen unsere Gedankenlosigkeit, was wir sehen können. Er trägt. So haben Menschen ihn erlebt und so kannst du ihn auch erleben, wenn du willst. Dann Jesus vergibt. Es ist eine ziemlich, also so ernüchternde Selbsterkenntnis, dass man ein Sünder ist, hat schon so manchen Kleinkrieg beendet, ja. Das hat schon manche Versöhnung ermöglicht, dass man mal tief durchgeatmet hat und gemerkt hat, okay, man ist selber nicht ganz fehlerlos und es wäre auch nicht so ganz einfach für mich selber mit mir zusammenzuleben. Kannst dich ja mal fragen. Also, er vergibt heißt, Er ermöglicht die Neuanfänge und er ermöglicht, dass wir ehrlich und offen über uns selber reden können, ohne uns selbst rechtfertigen zu müssen. Wie hilfreich ist das? Und schließlich, Jesus vertritt uns bei Gott. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, was das heißt, mach aus Sorgen ein Gebet. Gebete, die nicht ins Leere gehen. Und es haben Menschen erlebt, dass er Gebete hört, anders als erwartet, manchmal verstörend anders, aber dann kamen sie doch. Die Hilfe, der Mut, der Durchblick, die Selbsterkenntnis, eine Heilung innerlich und äußerlich. Und so kannst du ihn erleben und darum ist Weihnachten geworden. Und darum finde ihn, den lebendigen Gott inmitten der Alltäglichkeit dieser Geburt. Und suche ihn, suche seine unscheinbaren Spuren in deinem alltäglichen Leben. Und verschenke dich im Alltag, dich selbst nach seinem Vorbild. Denn auch darum ist er ja Mensch geworden, um dir und mir zu zeigen, wie man mit Gott und für ihn leben kann. Und darum, wie wir es schon mal als Adventsthema hatten, mach's wie Gott und werde ein Mensch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.